Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Ehre sei dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist.
Ja, also ich freue mich, wieder da sein zu dürfen. Danke auch natürlich Pater Joachim. Danke ich der ganzen russischen Gemeinde und der Metropolie, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Besonders auch der serbischen Gemeinde. Das ist interessant. Also wir sind ja jedes Mal hier, wie soll ich sagen, eine orthodoxe Kirche über die Grenzen. Der Raum ist von der serbischen Kirche. Eingeladen bin ich von der sogenannten russischen Kirche in der, mit deutscher Zunge. Ich selbst komme aus der griechischen Kirche. Also Sie sehen, es kommen viele zusammen. Sie alle sind aus verschiedenen orthodoxen Gemeinden. Das ist Orthodoxie eigentlich. Orthodoxie sollte nie zu sehr eng auf die eigene Kultur schauen, allein auf die eigene Kultur, sondern zugleich auch den Blick öffnen sozusagen auf die übergeordnete allgemein orthodoxe katholische und apostolische Kirche. Also daher ist das immer so ein praktisches Beispiel, dass unsere Kirche eben nicht nur Nation kennt, sondern darüber hinausschaut auf die ganze Orthodoxie weltweit, ohne dass man das Nationale vernachlässigt, das dazu gehört, und ohne dass man sozusagen die Weltkirche vernachlässigt, die das Ganze ja zusammenhält. Daher also ein Vergelt's Gott für dieses Beispiel der lebendigen Orthodoxie. Und so freut es mich auch immer wieder, dass natürlich auch Deutschstämmige unter ihnen sind. Und besonders, wenn dann auch wieder Neugetaufte dabei sind, wie wir es diesmal auch haben. Anna, ne, ist jetzt der Name. Also, dass sie dann lange leben und dass der Herrgott sie irgendwann auch in die Ewigkeit aufnimmt. Das ist ja Sinn und Zweck der Taufe. Das zum einen. Zum anderen vielleicht wieder, um zu erklären, welche Heiligtümer wir heute hier haben. Das eine ist die Reliquie des heiligen Arsenius. Sie wissen, der heilige Arsenius ist immer zusammen mit uns, denn er ist ja unser Klosterpatron. Am letzten Sonntag haben wir seinen Festtag gefeiert mit einem 10-stündigen Gottesdienst. Das wäre vielleicht für euch ein bisschen zu viel. Für uns in unseren Klöstern ist das eher noch wenig am Klosterfest. Also es kann auch bis 14 Stunden gehen. Die andere Reliquie sind Gebeine vom heiligen Bonifatius von Fulda, dem großen Apostel der Deutschen sozusagen. Wenn er auch linksrheinig gesehen nicht zu den Aposteln gehört. Meine Heimat war schon lange orthodox, schon zu Zeiten der Apostel, während der rechtsrheinische Teil Deutschlands eben das nicht war. Und der heilige Bonifatius hat besonders gewirkt in Thüringen, in Hessen, hierauf bis nach Holland, also das alte sächsische Gebiet, das friesische Gebiet, hat er missioniert, 100 Jahre bevor der heilige Ansgar kam. Aber er gilt eben als Apostel der Germanen und einer meiner geistlichen Söhne in Thessaloniki, der auch Ikonenmaler ist, den habe ich gebeten, ob er nicht den heiligen Bonifatius mal malen könnte, damit auch in unsere Häuser, hier in unserer Heimat, mal deutsche orthodoxe Heilige kommen. Und daher haben wir auch genügend Ikonen dann machen lassen, damit jeder den Heiligen mitnimmt. Denn er spielt eine große Rolle in der Mission Germaniens, also Deutschlands, besonders auch in Bezug auf die Verehrung des heiligen Erzengels Michael. Wie vielleicht nur wenige wissen, der heilige Erzengel Michael ist der Schutzpatron Deutschlands. Daher hat auch jede Stadt eine Michaeliskirche, zumindest eine, und sie in Hamburg sind ja weltberühmt für diese Michaels Verehrung. In der Mitte ist dann noch die Ikone der Panagia, Kasanskaya. Die habe ich diesmal mitgebracht, weil ich auch wieder zu einigen meinen geistigen Kindern gehen muss, die Krebs haben. Und diese Ikone hat in wunderbarer Weise schon oft geholfen. Und um denen Trost zu bringen, bringe ich diese Ikone diesmal mit, damit sie eben vor der Ikone dann auch beten können, dass auch diese geheilt werden. Was Gott sei Dank häufig stattfindet, vielleicht nur ein kleines Beispiel, schon vor vielen, vielen Jahren kam eine Frau zu mir, deren Tochter verheiratet ist und sie war schwanger und das Kind, so die Ärzte, durch Ultraschall und all diese Dinge, sahen, dass ein Arm fehlt und ein Fuß, also ein Bein, und dass der halbe Kopf irgendwie so eingedrückt ist, also dass da nichts war. Und die Ärzte sagen, das Kind muss weg, damit also der Mutter nicht Gefahr droht in ihrer Gesundheit, denn man weiß nicht, wie das Kind sich entwickelt. Die junge Frau sagte, nein, so wie der Herrgott es will, wenn Gott will, dass das Kind nicht lebt, dann soll er es nehmen, aber sie will keine Hand anlegen. Daraufhin hat die Familie vom Bräutigam großen Druck gemacht, er selbst auch, also vom jungen Ehemann, dass das Kind weg soll. Die junge Frau war in einem schweren Kampf, einem inneren Kampf, was sie jetzt tun sollte. Ihre Familie war eher neutral, aber Vater und Mutter haben sehr mit ihr gekämpft, dass das Kind am Leben bleibt. Und sie kam dann zu mir, um die Ikone zu erbeten, dass sie sie mit ins Krankenhaus nehmen könnte. Sie nahm sie dann am Freitagabend mit, denn am Freitag war immer die Übergabe dieser Ikone, dass sie ins nächste Haus geht, für eine Woche. Und am Montag vor der letzten großen Untersuchung, um endgültig zu wissen, was Sache ist, siehe da, das Kind war vollkommen gesund. Wurde auch geboren und ist ein Bub und ist froh und munter. Und seit dieser Zeit eben, immer wenn eine schwere Krankheit anliegt, sozusagen machen wir unsere Gebete davor, dass Gott hilft. Und viele kleine Kinder, die Krebs hatten, sind auf wunderbare Weise geheilt worden. Auch Erwachsene, wo plötzlich der Kagino im Kopf, den man nicht operieren konnte, einfach eingeschrumpft ist und getrocknet ist und dann lose an dieser Stelle rumlag und man den Kopf öffnen konnte und einfach diese Nuss herausnehmen konnte. Und was ich von da ist, dachte ich, bringe ich es heute Abend auch mal mit, dass sie es auch verehren können. Es ist also die Gottesmutter von Kasanskaya, also von Kasan. Ist ja allen bekannt, zumindest in slawischen Ländern besonders. Und ist eine meiner Lieblingsikone, denn sie wird ja am 8. Juli gefeiert. Es ist mein Geburtstag. Also von daher von Anfang an auch eine besondere Verehrung ihr gegenüber gehabt. Und ich kann auch sagen, sie gilt als große Kämpferin gegen den Angriff der Irrlehre. Das hat Russland mehrmals erfahren in der Geschichte, dass gerade die Kasanskaya die Ikone war, die Russland jeweils vor Andersgläubigen gerettet haben. Das war einmal in der polnischen Invasion, wo sie Russland gerettet hat vor den katholischen Polen, die ja schon Moskau erobert hatten und einen katholischen polnischen Zar eingesetzt hatten. Sie kennen meistens ja die Geschichte. Ein andermal war es aber auch im Zweiten Weltkrieg, auch unter den Schweden, also mehrmals, wo man eigentlich die Ikone von Kasan geholt hat, um zu beten. Und siehe da, das Blatt hat sich gewendet. Und jeweils wurde die Orthodoxie in Russland gerettet. Daher also auch für mich immer ein besonderes Symbol dafür, dass wir uns nicht fürchten sollten. Die unüberwindliche Heerführerin, die Gottesmutter Maria, geht uns sozusagen voraus. Ja? Im eigenen Leben, als auch im Leben der Gesamtkirche. Das kennen wir auch vom Festtag Agathistos Hymnos, den wir ja dann auch in der Fastenzeit feiern, wo wir uns erinnern, wie die Panagia, die allheilige Konstantinopel, oft beschützt hat auf wunderbare Weise. Ja, das nur so zum Einstieg, dass Sie wissen, welche geistlichen Geschenke hier vorhanden sind. Vielleicht ist es noch interessant, weil einige das vielleicht nicht wissen, besonders die Reliquienverehrung, aber auch die Ikonenverehrung, wurde von Gott in besonderer Weise auch gesegnet, indem er selbst durch himmlische Wunder sozusagen bestätigt hat, das, was die Kirche seit 2000 Jahren tut, denn die ersten Ikonen hat ja bereits der Evangelist Lukas gemalt, dass die Ikonen in der Tat etwas Heiliges für die Kirche sind. Ich bin von Thessaloniki, wie Sie wissen, also von Chalkidiki und bin ja immer wieder auch in der Stadt und wir haben erst vor kurzem das Fest des heiligen Demetrius gefeiert, ein großer orthodoxer Heiliger. Seine Gebeine sind ja in Thessaloniki und er wird genannt der Myron Fließende. Und warum wird er so genannt? Weil aus seinen Gebeinen das heilige Myron fließt. Er wurde dann später von den Katholiken, von den Lateinern gestohlen, zu Zeiten der Kreuzfahrer und wurde nach Italien gebracht, in der Nähe von Venedig. Ab dem Tag hat er kein Myron mehr schwitzen lassen. Als er in den 70er Jahren nach Thessaloniki zurückkam, in der Tat begann er wieder Myron zu schwitzen. Ein anderes großes Wunder, das bei solchen Reliquien stattfand, beim großen Kampf der Orthodoxie mit dem Monotheismus, also dass Christus nur eine Natur hat, war sich die Heilige Kirche nicht sicher, welche Form im Glaubensbekenntnis, im Pistevo aufgenommen werden sollte. Und man formulierte zwei Dokumente, das Glaubensbekenntnis, einmal mit der orthodoxen Form und einmal mit der monophysitischen Form, und legte sie in den Schrein der heiligen Philomena und schloss diesen Schrein in Konstantinopel, also in der Patriarchalkirche, und machte eine Nachtwache vor diesem Schrein. Alle waren da, sowohl die Orthodoxen als auch die Monophysiten. Und am nächsten Morgen öffnete man den Schrein und die Heilige hatte die orthodoxe Formel in der Hand und die monophysitische Formel zertrampelt zu Füßen. Alle sahen das, die Monophysiten waren auch sehr erschüttert, viele wurden wieder orthodox und nur ganz wenige, die bei ihrer Glaubensformel blieben. Ein weiteres Wunder, was die Reliquien betrifft. Es gäbe viele unzählige solcher Wunder, aber es soll genügen, ähnlich wie bei den Ikonen. Ikonen, die sich bewegen, Ikonen, die Myrrhen fließen lassen, Ikonen, die sprechen, Ikonen, die heilen. All das zeigt, dass Gott in der Tat durch diese Dinge auch wirkt. Daher also, wie gesagt, einige dieser kleinen geistlichen Geschenke für Sie heute. Der Mönch hat ja nichts, was er herschenken kann, außer seinem Gebet, seinem Segen und dass er vielleicht auch mal heilige Reliquien mitbringt, denn Sie sind ja hier in der Diaspora und nicht so gesegnet wie in Ihren Heimatländern, in Russland, in Rumänien, Serbien oder in Griechenland, wo fast jede Kirche Reliquien hat. Ist ja nun mal so. Bei uns ist jedes Kloster ist voll mit Reliquien, überall liegen Heilige und so, oder heilige Orte, was Sie hier nicht so haben. Daher wäre es interessant, mal einen eigenen Vortrag darüber zu halten, wie es denn hier in Deutschland mit diesen heiligen Stätten aussieht. Sie würden auch sehen, Deutschland ist voll mit Orthodoxie, mit heiligen Städten, mit Märtyrerstädten. Und ich bin erschüttert, zum Beispiel Hamburg, diese Stadt. Kein Mensch weiß in dieser Stadt, wir waren gestern eigens an diesem Ort des Martyriums, dass als die Wikinger kamen unter dem heiligen Ansgar, also es war so 830, 34 herum, als damals Hamburg zerstört wurde, auch von 40 Märtyrern, Priestern und Mönchen die Rede ist, die umgebracht wurden. Also schon damals ist Hamburg auch eine Stadt von Märtyrerblut gewesen. Weiß heute keiner mehr, weder die Katholiken noch sonst jemand gedenkt dieser Heiligen. Man gibt es in den Bereich der Legende oder sonst was. Aber wie wir wissen, auch wenn es Legende wäre, die Legende hat doch immer einen wahren Ursprung. Also, Sie selbst hier leben in einer Stadt, die ursprünglich von Märtyrerblut gedrängt ist. Orthodoxe Märtyrerblut.
Welcher Ort ist das?
Das ist, wie nennt man den Ort? Du weißt es, wir waren gestern dort.
Also, die Legende, da kann man nicht sagen, aber stattgefunden hat das zu Zeiten des Wikingerüberfalls, 843. Und zu dieser Zeit gab es noch keinen festen Bau in Hamburg, in der Hammerburg. Hamburg. Und das war aus Holz gebaut. Und danach, erst 150 Jahre später, wurde es aus Stein gebaut. Eine Rotunde ist heute zu sehen, und zwar der Grundriss von dieser Rotunde am heutigen Linde-Petri-Kirche in Hamburg. Da ist eine Ausgrabung stattgefunden. Und unten kann man sehen die Rotunde, die Steine. Sie sind in runden Form angebaut. Und man nimmt an oder man ist fast sicher, dass diese Rotunde der damalige Bischofsturm war. Also auf dem Ort gebaut, wo damals die Menschen abgeschlachtet worden sind.
Ja. Also Sie sehen, also auch Sie haben hier Orte und es gäbe sicher noch mehr Orte, wenn man weiter forscht, wenn man an die Geschichte des heiligen Ansgar denkt, wo auch diese Heimat immer noch geprägt ist von orthodoxer Tradition. Ja, also wie gesagt, soweit jetzt mal zu diesen Dingen, damit wir zum eigentlichen Thema kommen. Pater Joachim hat irgendein Thema mal wieder so aufgeschrieben zur Einladung.
Das sollte nur kitzeln, das wäre eine Provokation.
Von dem ich natürlich wieder wenig wusste, aber Gott sei Dank, das, was ich heute eigentlich erzählen will, hat auch schon mit dem Thema irgendwo zu tun, Gott sei Dank, sodass Sie nicht ganz enttäuscht sind, wenn Sie heute vielleicht was anderes erfahren wollten. Wir sind ja bei unserem Thema immer noch und wir werden vielleicht, wenn Sie es wollen und Gott es segnet, noch lange dabei bleiben an diesem großen Bild der Arche, dieses Schiffes der Kirche, das ja auch schon ein uraltes Bild für unsere Orthodoxie ist, das auch die anderen christlichen Gemeinschaften natürlich kennen. Die Katholiken reden auch natürlich vom Schiff der Kirche und dergleichen, dass Christus der Steuermann ist. Und das war ja unser letztes Thema, dass Christus der Steuermann ist, eben unser Herr und Erlöser, wahrer Gott und wahrer Mensch. Da haben wir schon viel gehört. Und heute möchte ich sozusagen die praktische Seite dieses Bildes aufzeigen. Was bedeutet es denn nun, wenn Christus dieser Captain, der Steuermann ist, zugleich aber auch das Schiff selbst ist, zugleich derjenige ist, der uns nährt, der uns stärkt, sondern der auch den Bordservice macht und all diese Dinge. Was bedeutet das? Er ist Alpha und Omega, Er ist eigentlich alles in unserem Leben als Kirche und im Leben der Einzelnen. Das klingt sehr theoretisch, denn wenn ich dann uns alle so betrachte, zumindest mich, dann habe ich meine Zweifel, ob Christus Alpha und Omega, also Anfang und Ende und alles ist. Wir glauben das zwar und das Glaubensbekenntnis beten wir. Und wir werden alle zustimmen, dass Christus unser Steuermann ist, der das Schiff einmal in den Hafen des Paradieses ins himmlische Reich führen wird. Diejenigen, die noch drauf sind natürlich. Aber sozusagen auf diesem Boot, in dieser Arche, mein Leben ist oft am Rande, dass ich schon fast runterspringe. Und dann möchte ich auf ein Merkmal zu sprechen kommen heute, auf ein Beispiel, wie eigentlich das christliche Leben zu leben wäre. Und dieses Beispiel ist auch eine wichtige Säule der Orthodoxie. Und genau dieses Beispiel, diese Säule, kommt in der Diaspora fast gar nicht vor. Und doch wäre es sehr wichtig, denn an diesem Beispiel könnten sich alle Gläubigen orientieren, sehen, wie es eigentlich sein sollte, sehen, wie weit ich noch entfernt bin, dadurch demütig werden, Gott anflehen und man würde schon wieder einen Schritt weiterkommen auf diesem Seegang mit der Arche. Es ist das Mönchtum. Derjenige, der Mönch wird, warum wird er Mönch? Zumindest heutzutage. Früher gab es sicher, besonders auch hier in Europa, Zeiten, wo man Mönch wurde, weil es einem besser ging. Also vor 200-300 Jahren oder vielleicht vor 100 Jahren, die Leute waren sehr arm. Es gab wenig zu essen, man musste viel arbeiten, es gab keine Gewerkschaften, man arbeitete 10, 12 Stunden und länger. Man wurde sozusagen, jetzt um einen kommunistischen Ausdruck zu gebrauchen, vielleicht sogar ausgebeutet. Im Mittelalter hatte man keine Freiheit, es gab die Lehnsherrschaft und all diese Dinge. Eine Möglichkeit war es, durchzubrechen oder auszubrechen, ins Kloster zu gehen. Denn auch im Kloster, wenn man da gehorsam sein musste, man hatte seine geregelten Gebetszeiten, man hatte seinen geregelten Schlaf, man hatte sein geregeltes Essen. Es war ein Aufstieg. Es war in vielen Ländern eine Karriere. Heute und am Anfang des Mönchtums, wir werden noch darauf kommen, war die Motivation eine andere. Wer heute ins Kloster geht, geht wohl kaum ins Kloster, weil er ein besseres Essen bekommt. Denke ich mal. Er geht wohl kaum ins Kloster, weil er länger schlafen kann. Er geht wohl kaum ins Kloster, weil er vielleicht eine größere Freiheit hat und schon gar nicht, weil es ein Karrieresprung war. Ja? Also das. Und wer es nicht glaubt, der soll einmal zum heiligen Arsenius kommen und ein paar Tage bleiben, der wird sehr schnell erkennen, in der Tat, das sind wohl nicht die Lockungen des alten Mönchtums und des jungen Mönchtums. Sind es sicher nicht. Was ist eigentlich das Motiv? Warum geht ein junger Mensch ins Mönchtum, ins Kloster, Nonne, Mönch? Es ist die Liebe zu Christus. Da beginnt sozusagen etwas aufzuscheinen von diesem Alpha und Omega. In der Tat, es ist nicht die reine Liebe zu Christus, dann wäre ich ja schon ein Heiliger. Versteht ihr? Es kommt noch hinzu, vielleicht ein gesunder Egoismus oder Egoismus schlechthin, dass ich nämlich mich retten will. Oder dass Christus mich rettet, indem ich ins Kloster gehe, dass ich aus der Welt hinausgehe, die für mich zu schlimm ist, zu gefährlich ist für mich. Ich merke, ich kann draußen nicht mein Christentum leben, wie es leben sollte. Und wenn ich so weitermache, komme ich auf Abwege. Und das bedeutet für mich vielleicht, dass ich dann nicht gerettet werde. Also es sind zwei Motive, die mich dazu führen, ins Kloster, ins Mönchtum zu gehen. Wenn man nun das Mönchtum selbst betrachtet, schon von uralten Zeiten, wo sind eigentlich die ersten Aufzeichnungen über Mönchtum? Viele denken, ja, es war zur Zeit des heiligen Konstantin des Großen. Unfug. Die ersten Mönche kennen wir schon im Alten Testament. Der heilige Prophet Elias mit seinen Schülern waren Mönche. Zwar keine christlichen im Sinne mit Christus, aber im Alten Testament. Leute, die aus der Welt weg sind, die Propheten, in Stille gelebt haben, Gott gesucht haben, gebetet haben, gefastet haben, um Gott näher zu kommen, seinen Willen zu hören. Auch Mose war ein solcher Mann. 40 Jahre lang hat der Gott sozusagen gerungen mit Gott, hat er noch geheiratet natürlich, aber er war in dieser Wüste, eigentlich fast ganz allein. Wir kennen seine Geschichte. Später, im Neuen Testament, wer war da der erste Mönch? Johannes der Täufer. Im Gegensatz zu unserem Herrn Jesus Christus, der in der Welt blieb, war Johannes, sein Cousin, jener, der aus der Welt hinausging. Also bereits im Neuen Testament wird deutlich, es gibt beide Seiten der Kirche. Und doch ist es immer wieder die gleiche Kirche. Johannes der Täufer, der auch Schüler um sich gesammelt hatte, wie wir wissen, die er dann später zu Christus geschickt hat, wie den heiligen Apostel Andreas. Dieses Mönchtum ist also schon im Evangelium grundgelegt gewesen. Und daher wundert es uns nicht, als der heilige Antonius aufkam, Ende des 2., Anfang des 3. Jahrhunderts, der als großer Mönchsvater gilt, dass aber er bereits Eremiten, also Mönche, gekannt hat. Und da kommen wir sehr weit zurück. Das ist immer wichtig für den Protestantismus, dass man das aufweist, dass das Mönchtum in der Tat zu allen Zeiten der Kirche bestanden hat. Und warum ist nun gerade dieses Zeichen so wichtig für die Kirche? Weil da eine Gruppe ist, obwohl sie Sünder sind, aber die der restlichen Welt und besonders den Gläubigen in dieser Arche zeigen, es ist möglich, ganz für Christus zu leben. Dass Christus in der Tat Alpha und Omega ist, also er sättigt mich, er beglückt mich, er gibt mir Frieden, er gibt mir Ruhe, er gibt mir Kraft, er gibt mir Energie. All das tut Christus für mich. Der Mönch sozusagen, wenn er dann fortgeschritten ist, sucht nicht in seine Gedanken, was werde ich nachher essen oder morgen essen? Oder wie viel werde ich schlafen? Oder was für ein Programm mache ich mir morgen? Das ist vorbei im Laufe der Zeit. Es ist ein Ringen. Wie gesagt, am Anfang ist diese Liebe ja noch nicht so rein zu Christus. Und langsam aber sicher, wenn er diesen Weg geht, er ist ja auch frei natürlich in seinem Leben oder die Nonne, aber wird sie immer freier werden, diese Seele, und Gott kann in dieser Seele wirken. Und daher ist es so wichtig für die anderen, die draußen in der Welt ringen und arbeiten und hetzen. Wir haben gerade heute auch darüber gesprochen, wie so der Alltag heutzutage aussieht. Dass man von der Arbeit nach Hause kommt, die Kinder warten, dass man sie zu den Hobbys bringt und dann warten auch die eigenen Hobbys oder man muss zu Hause noch was machen, Mama muss noch schnell kochen, ein Kind schreit, ich bin krank, man muss es zum Arzt bringen. Sie kennen das ja alles selbst besser als ich. Und der Tag vergeht und am Abend ist man fix und fertig und legt sich ins Bett. So. Das ist unser Leben. Und daher ist es wichtig, damit eben dieses Alpha und Omega aufscheint, dass ich irgendwo ein solches Beispiel habe. Dass es wirklich möglich ist, einfach mal zu sagen, stopp, langsam, nimm dich nicht so wichtig. Christus ist derjenige, der steuert. Christus ist derjenige, der lenkt. In der Hand Christi bin ich, in der Hand Gottes bin ich. So sagen wir Griechen ja immer, Echiotheos. Es gibt Gott. Das meint also, mach dir keinen Kummer, es wird Gott schon richten. Also man wird kleiner. Und das zeigt das Mönchtum. Auch da möchte ich vielleicht einige Beispiele geben, damit es deutlich wird, warum es manchmal eher wichtig ist, ruhig zu werden, Stopp zu machen im Leben und einfach mal stille zu sein, zu beten, auf Gott zu hören. Wenn man die Geschichte des Mönchtums betrachtet, ist es eigentlich eine Geschichte eines einzigen Wunders. Das beginnt schon dadurch, dass plötzlich ein junger Mensch aufwacht und sagt, ich will Mönch werden. Oder Nonne. Das ist schon ein Wunder. Das kann keiner wirken, das kann keiner machen. Denn in der Tat, gerade auch heute, ist es so, wer Mönch wird, wird hier gleich als verrückt erklärt. Aber da wacht etwas in der Seele auf, das schreit nach Gott und sagt, die Welt sättigt mich nicht. Ist das mein Leben? Zu hechten, zu arbeiten, zu hetzen und was weiß ich. Ist das wirklich mein einziges Leben? Oder, er spürt es natürlich dann innerlich, ist es nicht der Ruf Gottes für mich, einfach zu sagen, nein, Gott allein genügt, wie es bei den Katholiken auch ein Sprichwort gibt, bei einigen Orden, Gott allein genügt. Also schon das allein ist schon ein kleines Wunder, dass plötzlich Menschen aufwachen und wollen Mönche oder Nonnen werden. Denn ich habe viele geistige Kinder als Beispiel, und mit manchem rede ich auch ab und zu drüber, wie ist es denn eigentlich, hast du dich mal überlegt, Mönch zu werden? Weil ich denke, er hat diese Ader. Und er sagt, ah, Vater, nein, ich habe da schon eine Freundin gefunden und was weiß ich alles. Ich lasse ihn dann natürlich auch in Ruhe, er muss ja seinen Weg gehen. Aber ich erkenne daran, man kann das nicht machen. Weder der Einzelne, noch ich selbst, sondern hier kommt das Wirken Gottes, seine Liebe hinzu. Aber siehe da, das Wunder geschieht und nicht selten, Gott sei Dank, dass Menschen auch im Materialismus, in dieser Fülle des süßlichen Lebens heutzutage aufwachen und sagen, ja, den Weg gehe ich. Das erste Wunder. Und von Anfang an der Kirchengeschichte, wie Sie wissen, waren das oft große Bewegungen. Zur Zeit des heiligen Antonius, des großen Mönchsvaters, vorher gab es so einige Einsiedler. In kürzester Zeit waren es Tausende von jungen Menschen, die in die Wüste zogen. Die erste große Mönchsiedlung war in Ägypten. Das ging schon bald hinüber nach Palästina, nach Syrien, haben wir schon uralte Klöster, bis nach Damaskus und so weiter. Also diese große Bewegung. Und siehe da, da mache ich einen kleinen Sprung, eine kleine Klammer, damit wir wieder von unserer deutschen orthodoxen Geschichte hören, denn Sie werden staunen, was da alles zu erfahren ist. Als der heilige Athanasius der Große, ein Zeitgenosse des heiligen Antonius, des Mönchsvaters, also wir gehen die ersten Zeiten zurück, nach Trier verbannt wurde, Trier, die deutsche Stadt, was tat er? Er hatte das Leben des heiligen Antonius aufgeschrieben, des Mönchsvaters. Und es gab in Trier plötzlich einige junge Männer, die sagten, dieses Leben wollen wir auch führen. Und so ist die erste christliche, orthodoxe Mönchssiedlung des Westens und von ganz Nordafrika, mit Ausnahme von Ägypten, in Trier gewesen. Von dort aus hat sich das christliche Mönchtum nach ganz Europa verbreitet. Der heilige Ambrosius, der in Trier geboren war, hat als junger Mann diese Mönchsgemeinschaft kennengelernt. Das war so eine Einsiedlergruppe irgendwo am Rande der Stadt. Man weiß nicht mehr genau wo. Man nimmt an, wo heute die Kirche des heiligen Apostel Matthias mit seinem Grab ist. Man ist sich nicht ganz sicher. Er nahm dieses Sehen dieser Mönchsgemeinschaft mit nach Mailand, den heiligen Ambrosius feiern wir sehr groß, war ein sehr mutiger Mann, und hat dort eine Mönchsgemeinschaft gegründet. Dort hat der heilige Martin von Tours das erlebt und ging dann nach Frankreich, um das zu tun. Der heilige Augustinus, auch ein großer Mönchsvater und Kirchenvater, der vom heiligen Ambrosius getauft wurde, hatte einen Freund, der von Trier stammte, und dieser hat ihm erzählt, ja, diese Gemeinschaft, die ist eigentlich von Trier gewesen. Und so schreibt der heilige Antonius, der heilige Augustinus, wenn ich nicht irre, in den Bekenntnissen selbst, von diesem Freund, der aus Trier stammt und dieses Mönchtum eben da kennengelernt hat. Und von dort aus ging es weiter nach Frankreich, nach Nordafrika. Der heilige Augustinus war ja von Nordafrika. Hippo ging da also nach Karthago, Hippo zurück und hatte dort gewirkt und auch Mönchsgemeinschaften errichtet. Klammer zu, also auch hier, auch in unserer heutigen Heimat, schon seit ersten Zeiten das Mönchtum lebendig gewesen. Zuerst ein bisschen chaotisch, so mehr alternativ muss man sich das vorstellen. Wir kennen den heiligen Antonius, der ja zeitweise in Gräbern gehaust hat. Also auch etwas, was mir vielleicht heute nicht so gefallen würde, denn in einem Grab zu leben. Ja, also, wir sehen auch sogar in unserer Heimat, das Mönchtum seit uralten Zeiten, seit den Zeiten, sagen wir, des heiligen Athanasius des Großen. Also ein großer Segen für uns auch. Also seit dieser Zeit sehen wir, wie gerade im Mönchtum sich das Wirken Gottes in diesen Wundern immer wieder zeigt. Und daher ist das Mönchtum zu allen Zeiten auch ein gewisser Halt der Gläubigen gewesen. Sie kommen alle aus verschiedenen orthodoxen Kirchen. Und in ihrer Heimat gibt es überall Klöster. Und was geschieht in diesen Klöstern? Und das ist das größte Wunder für mich immer wieder, um das Wirken Gottes zu zeigen. Da kommen Leute mit ihren Mühen, mit ihren Sorgen, mit ihren Sünden, mit ihren Problemen, mit ihrem Leid, mit ihren Tränen oder auch mit ihren Freuden, mit ihren Fragen. Viele haben ja auch Fragen. Und gehen in die Klöster. Sie beten, sie zünden ihre Kerze an. Allein schon diese Atmosphäre der Klöster ist für viele Leute einfach schon Ruhe. Wir begrüßen unseren Trifon und die Maria, die von weit kommen. Und wo allein schon diese Atmosphäre eine Hilfe ist. Dann geht man zu einem Mönch oder zu einem Mönchspriester, man beichtet oder bespricht sich mit jemand und schon beginnt die Seele wieder zu leben. Immer dort, das kann ich der griechischen Geschichte ein bisschen auch darlegen, wo Klöster entstanden, war es sofort für die Gemeinden, für die Pfarreien ein großer Segen. Leben, Kloster, Gemeinde, Mönch, Priester draußen sind keine Konkurrenz, sondern sie ergänzen sich. Wie ich vorhin gesagt habe, der Mensch braucht ein Beispiel. Und wir alle sind solche Klöster, ein Beispiel. Aber nicht ein Beispiel, in dem man sie blendet, die Leute, und meint sozusagen, ah, nur dort ist Heil, sondern ein Beispiel, um Kraft zu holen und nach Hause zu gehen und zum Beispiel in der Gemeinde wieder als orthodoxer Christ mit mehr Motivation, mit mehr Kraft, mit mehr Erkenntnis und gereinigtem Herzen mitzuarbeiten. Also keine Konkurrenz in unserer Kirche zwischen diesen einzelnen Gruppen. Und auch keine Konkurrenz zwischen den einzelnen Kirchen. Eine Familie und alle helfen zusammen. Und das erinnert mich eben auch an die Urgemeinde. Was hat dann eigentlich die Urgemeinde ausgemacht? Back to the roots, was hast du gesagt? Ja, so ungefähr. Also, was hat die Urgemeinde ausgemacht? Heute würden wir sagen, die war eigentlich ein Kloster. Außer, dass man heiraten durfte, also das war möglich. Ja. Aber was haben die gemacht? Alles Wahlen gemeinsam. Solidarität, würden wir heute modern sagen. Kein Egoismus. Und was ist im Kloster los? Alles ist allen gemeinsam. Ich habe nichts Eigenes im Kloster. Gott sei Dank, muss mich auch nicht viel drum kümmern. Mach mir keine Sorgen um morgen. Mein Mitbruder, der kocht, macht auch ein gutes Essen, hoffentlich. Vielleicht nicht schmackhaft, aber zumindest nährt es mich. Übrigens Grüße von Bogdan. In der Zwischenzeit muss er auch in der Küche helfen. Also er ist derjenige, der langsam, aber sicher auch unser Essen mal fabrizieren wird. Im Moment deckt er noch die Tische, aber die meisten kennen ja Bogdan, daher Grüße. Er ist jetzt schon fast ein Jahr Novize bei uns und es geht ihm auch gut, das nur so nebenbei, dass Sie da auch Bescheid wissen. Ja, also in dieser Urkirche, diese Solidarität, es gab nicht das Meine und das Deine, sondern eigentlich waren alle eine große Familie. Und eins möchte ich in dem Zusammenhang mal aufweisen. Warum gehen so viele junge Leute von uns, auch manchmal ältere Leute, zu den Sekten? Wie die sie auch immer nennen, das gibt ja viele also. Warum gehen die da hin? Weil sie nämlich genau das dort erleben. Solidarität, Wärme, wenn das noch nicht alles Psychologie ist, also heuchlerisch. Aber der Mensch kann es ja nicht unterscheiden. Er kommt dorthin und sieht, Leute bemühen sich um mich, sie sind sehr freundlich, sie geben mir was, sie helfen mir was, ob das Zeit kostet oder nicht. Ich habe das alles schon erlebt. Da wird geholfen und gemacht und wenn einer im Haus was zu machen hat, kommen gleich 5, 6 von der Gemeinde und sind dabei. Wenn die Oma, die in der Sekte ist, irgendeine Not hat, kommen gleich 3, 4, bringen sie zum Arzt, ins Krankenhaus. Ja? Daher werden so viele von diesen Leuten angezogen. Nicht, weil dort die Wahrheit zu finden wäre. Aber weil eigentlich dort eine Atmosphäre ist, wo sozusagen dieses Urkirchliche oder das Monastische zum Ausdruck kommt, dass eigentlich zum Beispiel allen alles gemeinsam ist, dass man den anderen eben nicht verurteilt, dass man ihn unterstützt und hilft. Etwas, das man auch wieder im Monarchismus, also im klösterlichen Beispiel, lernen kann. Im Kloster sind wir keine Kommunisten im Sinne von Atheismus, aber wir sind Kommunisten im Sinne des Lebens. Ja? Ein großer Unterschied. Als dieser dämonisierte Marx kam und diese Typen, ja, was machten sie? Sie nahmen das christliche Ideal der Solidarität und dass allen alles gemeinsam ist, nahmen Gott weg und es kam zu einer furchtbaren dämonischen Bewegung, dem sogenannten Kommunismus. Wo wir wissen, wie viele unzählige Millionen Menschen umgebracht wurden, gequält wurden und dergleichen mehr. Im Christentum, wo eigentlich die Grundlage dieser Solidarität ist, finden wir sie leider oft wenig. Und daher gehen diese jungen Menschen, die suchen, die eigentlich bestimmt wären, in diese Arche zu kommen oder schon auf dieser Arche sind. Sie kommen entweder nicht rein, weil die Tür vielleicht geschlossen ist, aus Egoismus, Selbstsucht, oder sie gehen vom Schiff runter, weil sie nicht diese Wärme oder diese Zuneigung, diese Solidarität finden. Es ist oft selten, sehr selten, dass es wirklich theologisch ist. Das Theologische wird dann aufgepfropft, dass man dann sagt, ja, das ist wirklich so oder so. Aber letztendlich, das erste Motiv ist ein solch einfach menschliches Motiv. Und es wäre leicht auszurotten von uns, wenn man wirklich in den Gemeinden, da kann ich das Kloster nicht machen, das Kloster ist nur ein Vorbild sozusagen, diese Solidarität wieder zum Vorschein käme. Und wie geht das wieder? Auch da ist das Mönchtum natürlich ein schönes Beispiel. Es geht darum, diese Ich-Sucht, diese Verfangenheit im eigenen Ich, das alles dreht sich um mich, um mich, um mich, auch in der Ehe. Und wenn ich 100-mal sage, ich liebe dich, mein Liebling, ist gemeint, ich liebe nicht mich, dich, ich liebe mich. Und ich liebe dich, weil du mir gefällst. Also muss man immer aufpassen. Wir belügen uns und oft die anderen. Also, wir kreisen um uns selbst. Und nun, das Mönchtum zeigt, wie man dieses um sich selbst kreisen auflöst. Auch wieder ein Beispiel für uns, die wir in dieser Arche sind, uns wach zu rütteln. Ich habe vorhin gesagt, der Mönch geht nicht ins Kloster, um Karriere zu machen, die gibt es nicht. Als ich ins Kloster kam, wusste ich weder, dass ich einmal Priestermönch werde, noch dass ich hinaus in die Weite ziehen darf, euch zu besuchen. Ja? Sonst was, als ich ins Kloster kam, war klar, ich werde Mönch und werde mein ganzes Leben in diesem Kloster bleiben, das Kloster auch nicht verlassen und dann eben arbeiten, beten und irgendwann sterben. Da gibt es keine Karriere. Keiner kann ins Kloster kommen bei uns und kann schon sein Lebensprogramm machen, was irgendwann mal passiert. Das kann er nicht, das existiert nicht. Sondern man kommt eben ins Kloster, um sich zu reinigen, aus Liebe zu Christus, aus Liebe natürlich auf sich selbst, um sozusagen einmal in diesen Hafen zu gelangen. Und dann kommt der geistliche Vater oder die geistliche Mutter und beginnt die Therapie. Denn der junge Mensch, der da kommt, ist ja auch einer, der noch um sich kreist. Er hat nur gemerkt, irgendwie muss ich da raus. Und es wäre gut, wenn wir alle merken, wir müssen da raus, aus diesem um uns kreisen, denn das macht uns ja auch echt krank. Und dann kommt der geistliche Vater, die geistliche Mutter und beginnt die Therapie. Und was sagen die? Die erste Therapie ist, denk nicht an deinen eigenen Willen, kümmere dich nicht um deinen eigenen Willen, denn der hat dich bisher nie gut geführt, außer dass er jetzt ins Kloster kam vielleicht, sondern sei gehorsam. Was bedeutet nämlich Gehorsam in dem Zusammenhang? Ich schaue von mir weg, höre auf einen anderen, letztendlich auf Gott, sonst hat der Gehorsam keinen Sinn, muss also von meinen eigenen Wünschen weggehen. Auch da vielleicht wieder ein Beispiel. Pater Paisius macht sich im Kloster jetzt für morgen ein Programm. Ich mache Kerzen oder Weihrauch oder arbeite an meiner Doktorarbeit. Das mache ich mir so. Irgendwie muss man sich etwas vorstellen, was man am nächsten Tag zu tun hat. Am nächsten Morgen kommt schon ganz früh mein Abt und sagt, Pater Paisius, nein, wie immer nur, Simara, heute gehen wir weg, du musst mich fahren. Mein ganzes Programm ist überm Haufen. Ja? Aber weil ich eben lerne, nicht meinen Willen zu tun, sage ich, es sei gesegnet. Lass meine Arbeit liegen. Nein, Flogiment, es sei gesegnet. Ich lasse es meine Arbeit liegen und mache das, was Gott im Namen meines Abtes von mir verlangt. Endlich habe ich mittags vielleicht mal so um 12 Uhr ein bisschen Pause, kann mich ausruhen, denn wir sind morgens ab 3 Uhr auf den Beinen. Es ist Sommer, kommen unsere Touristen, die kommen ja nicht um 8 oder 9 Uhr, da liegen die noch schön bequem im Bett, frühstücken dann gemütlich und irgendwann tauchen die Leute dann vielleicht um 12 oder 1 Uhr auf. Ich freue mich ja natürlich, aber in dem Moment kommt vielleicht der Gedanke auf, jetzt, wo ich endlich mal vielleicht auch mal 5 Minuten ruhen kann und was lesen kann oder einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Aber der Mönch lernt, nein, es ist der Wille Gottes, es ist der Wille meines Klosters, jetzt ist das zu tun. Und so gibt es viele Beispiele, die deutlich machen, wie ich diesen Kreis durchbrechen kann. Es geht in Gehorsam. Und genau das ist auch etwas, das besonders in unserer Zeit heute wenig gewollt ist. Damian zum Beispiel sagt, Mama, du könntest heute mal das Geschirr spülen. Nein, 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 das mache ich nicht. Ja? Er kreist um sich. Ja? Was bedeutet nun der Gehorsam? Er stoppt diese Bewegung und sagt, nein, Mama hat Bedürfnis, es ist jetzt notwendig, vielleicht hilft mir auch noch mein Bruder und dann machen wir auch diese Arbeit. Also diesen Egoismus, dieses Kreisen um den eigenen, das eigene Ich, müssen wir als Christen durchbrechen, damit wir auch wieder sozusagen zu diesem urchristlichen Ideal zurückkommen, das besonders, ich hoffe natürlich, wir sind Menschen, aber in den Klöstern bis heute versucht wird zu leben. Und wenn das uns gelingt, dass ich dieses Kreisen um mich herum, dass ich das durchbreche, dann in der Tat wird es auch in den Gemeinden für Sie schöner werden. Denn der Egoismus knechtet mich. Der Egoismus macht mich arm, macht mich allein, macht mich einsam, macht mich kalt. Das sehen Sie schon daran, wenn Sie verheiratet sind mit einem Egoisten, wie es in der Familie aussieht. Alle leiden natürlich drunter, aber besonders derjenige, der egoistisch ist. Denn er kapselt sich immer mehr von den anderen ab. Natürlich sind die anderen schuld. Umso schlimmer wird das Ganze. Es wird also kein zufriedener Mensch werden, der Egoist. Wenn ein Mensch beginnt, jetzt aber dieses Kreisen um sich herum zu durchbrechen, also das altmodische Wort Gehorsam, das man heute nicht mehr gerne hört, wie ich gesagt habe, das mal anzuwenden, wird man entdecken, wie der Damian sich plötzlich freut, wenn er die Arbeit gemacht hat. Gehorsam gibt uns Freude. Nicht nur ein ruhiges Gewissen, dass er danach keinen Streit mit seiner Mama bekommt oder sowas. Ja? Sondern in sich wird es ihm gut gehen, weil der Gehorsam mit Gott zu tun hat. Gerade vorhin hatte ich ein Gespräch, wo wir kurz auch über Gehorsam geredet haben. Im Neuen Testament ist der Gehorsam ein Grundbegriff. Christus selbst, unser Herr und Gott, war so demütig, dass er gehorsam wurde. Gehorsam seinem Vater gegenüber, wie wir wissen, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder im Vater unser, also dein Wille geschehe, sondern gehorsam gegenüber Menschen wurde. Hochzeit zu Kana. Frau, was habe ich damit zu tun? Es ist meine Stunde noch nicht gekommen, sagt er zur Panagia, zur Allheiligen. Die ignoriert das, versteht ihr? Die ignoriert eigentlich, was Gott sagt. Und sagt zu den Dienern, tu das, was er euch sagt. Und plötzlich ist sogar Gott dieser Frau gegenüber gehorsam. Unerhört die Demut Gottes. Aber das tut er nicht, um seine Göttlichkeit zu zerstören oder sowas, das kann er ja gar nicht, sondern er tut es, um uns ein Beispiel zu geben. Ja. Das heißt, im Kloster, mein Abt sagt oft, was ist der Unterschied zum Mönch und zum Abt? Der Mönch muss nur im Abt gehorsam sein, der Abt muss allen Mönchen gehorsam sein. Darin liegt der Unterschied. Das heißt, der Abt macht meistens gehorsam und nicht die Mönche. So meint er das. Das heißt also, wieder zurückzukommen in unser eigenes Leben, dass dieser Gehorsam göttlich gewollt ist. Er ist göttlich gewollt. Und es bedeutet in der Familie, dass jeder dem anderen gehorsam ist. Natürlich in erster Linie mal der Vater der Erste. Aber wenn er Gott als Vorbild nimmt, wird auch er gehorsam sein. Und meistens sind ja auch dann die Männer sehr gehorsam ihren Frauen gegenüber. Habe ich mal festgestellt. Ja? Aber auch manchmal, sagt der heilige Benedikt, in seiner Regel, gibt Gott den Jungen ein, was sein Wille ist. Versteht er? Auch das kommt vor. Daher tun manchmal auch Eltern gut, auf die Kinder zu hören. Besonders die Kinder sind nahe bei Gott. Das ist interessant. Also dieser Gehorsam soll in unserem Alltag deutlich werden. Natürlich kommt der Teufel und sagt dann, ey Selim, wenn du jetzt gehorsam bist, dann vergibst du dir was. Ja? Bei der Arbeit auch vielleicht, oder in der Familie, oder in der Gemeinde. Kommt er zu Pater Joachim und sagt, Pater Joachim, du bist doch der Priester. Du musst doch jetzt hier sozusagen alle in Schach halten. Das macht der Teufel. Oder sagt der Gemeinde, nein, ihr seid doch die Träger der Gemeinde. Der Vater muss euch gehorsam sein. Also der Teufel macht euch sein Spiel. Und darauf sollten wir nie hören. Auch das zeigt uns das Klosterleben. Der Teufel kommt zu Pater Paisius und sagt, also jetzt müsste eigentlich langsam mal der Mitbruder das machen, was ich für richtig empfinde. Ja? Und was macht, versucht Pater Paisius zu machen, sagt, weiche von mir. Weil ich ja gar nicht weiß, was richtig ist. Und wie gesagt, manchmal gibt eben der Heilige Geist den Jungen was ein, was richtig ist, manchmal den anderen. Das heißt, als Klostergemeinschaft, der allen alles ist, hört auch jeder auf den anderen. Und immer dann, wenn man versucht, seinen Willen durchzusetzen, wird es schlimm werden. Und viele Familien scheitern daran, dass jeder in der Familie seinen Willen durchsetzen will. Koste es, was es wolle. Und dann steht man vor einer Ruine, vor einem Scherbenhaufen. Das gilt nicht nur für die Familie, das gilt für jeden Verein, für jede Gemeinschaft, bis hin auch zur Pfarrei oder hin zur Kirche. Ich bin manchmal furchtbar enttäuscht, wenn es auch in unserer orthodoxen Kirche manchmal zu großen Streitigkeiten kommt, wo jeder sich durchsetzen will. Ich könnte viele Beispiele bringen davon. Und ich sage, wo ist da der Geist Christi, der gesagt hat, einer sei des anderen Dieners? Ja? Im Kloster versuchen wir das, zumindest versuchen, wie gesagt, es gelingt uns ja auch noch nicht so recht, aber wir spüren zumindest, dass wir auf dem Weg sind und dass mit jedem dieser Schritte der Mönch auch zufriedener und glücklicher wird. Also genau das Gegengesetzte, was Sie in der Welt leben, als orthodoxe Christen natürlich auch, leben wir im Kloster und im Gegensatz zur Welt draußen sind wir glücklich. Und das hat seinen Grund. Weil derjenige, der versucht, das, was ich jetzt in wenigen Punkten auch zum Mönchtum gesagt habe, zu leben, der wird es selbst auch draußen erleben. Sie können nicht alle ins Kloster kommen. Wir haben zwar noch ein paar freie Zellen, aber es würde nicht für alle reichen. Und auch die anderen Klöster, wenn jetzt alle ins Kloster gingen, ging auch nicht. Denn wir brauchen ja noch einige heilige Familien. Ja? Also das ist ja auch noch notwendig. Denn was nützt es, wenn die Klöster voll sind und wir haben keine Leute mehr? Das geht ja nicht. Also, wie gesagt, beides ist wichtig für uns. Aber als Kirche brauchen wir immer solche Paradigma, Beispiele, leuchtende Beispiele. Und so sind auch die Klöster immer so ein leuchtendes Beispiel auf dem Berg, wo die Leute sozusagen aufschauen können und sagen, das sind auch Menschen, die ringen. Und die ringen wirklich darum, dass Gott Alpha und Omega ist, Anfang und Ende, der allein genügt. Und denen geht es gut, im besten Sinne des Wortes gut. Vielleicht ist der Tisch nicht so gut gedeckt wie bei Ihnen zu Hause. Und vielleicht kann ich auch nicht auf Partys gehen. Und vielleicht kann ich auch nicht schwimmen gehen, was mir sehr schwer fällt. Oder ich kann nicht so lange schlafen, wie ich will. Und doch bin ich glücklich. Und der andere, der alles hat, der sozusagen fast jeden Abend auf Party gehen kann, nicht nur so am nächsten Tag Kopfweh hat, und der, was weiß ich, alles machen kann, ist unglücklich, unzufrieden. Und genau wie orthodoxe Christen sollten uns immer wieder deutlich machen, dass unser Leben in dieser Welt nicht das Leben der anderen sein kann. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sagt Christus. Natürlich werden wir ausgelacht. Natürlich greift man uns an. Natürlich werden wir gerüttelt und geschüttelt. Und auch ausgenutzt. Aber letztendlich ist es die Frage in mir, denn die Situation kann ich nicht ändern. Der mich nicht will, der will mich einfach nicht. Und der mich verfolgt, der verfolgt mich. Da kann ich wenig dran tun. Aber es ist die Frage, wie gehe ich innerlich damit um? Und da eben ist gerade das Mönchtum ein wunderbares Beispiel, wie ich damit umzugehen habe. Ein Beispiel, ich habe es gestern bei der Jugend erwähnt. Der heilige Dionysius, großer Heiliger in Griechenland, Bischof, als er noch Mönch und Abt war, eines Nachts kam ein Mann rennend den Berg hoch und hat an die Klosterpforte geklopft. Er hat geöffnet, was ist dann los? Er sieht schon hinten Fackeln und sieht die Leute, wie sie hochströmen, tötet den Mörder und er lässt den rein und sperrt ab. Und dieser Mann erzählt ihm, was passiert ist, denn er wollte ja wissen, was jetzt los ist. Und er sagt, ja, Vater, ich habe schwer gesündigt, ja, was ist denn passiert? Ich habe einen jungen Mann umgebracht, ermordet. Und erzählt, wer das war, und der heilige Dionysius erkennt, es war sein eigener Bruder.
Hier habe ich die Ikone.
Ah, bravo. Siehst du? Also der Heilige, sein Bruder. Was tut jetzt dieser Heilige, dieser Mönch? Was tut er jetzt? Er geht nicht hin und liefert ihn dieser Meute aus. Er sagt auch nicht dem Mörder, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Als die Leute nun an diese Klosterpforte kamen, die dachten sich, der ist sicher da hochgegangen, fragten sie, kam da dieser Mördervater, der deinen Bruder umgebracht hat, hierher? Hier kam kein Mörder her. Der Mörder aber drinnen hat gehört, dass er den Bruder dieses Heiligen umgebracht hat. Und durch diese Liebe und durch diese Güte, die dieser Heilige, indem er ihn beschützt hat, so zum Ausdruck gebracht hat, hat sich dieser Mörder vollkommen bekehrt. Das heißt, als Christen, als orthodoxe Christen, dürfen wir uns dieser Welt nicht angleichen. Nicht leichtfertig zum Gericht rennen, wenn es Streitigkeiten gibt. Lieber mal nachgeben. Gehorsam sein, auch wenn ich denke, ich weiß es besser. Übrigens ist es die Krankheit der Griechen. Ich habe das noch nirgends, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Völkern ist, aber das Erste, was ich festgestellt habe, war, als ich nach Griechenland kam, jeder weiß alles. Das ist wirklich so. Ein bisschen Demut würde ja auch nicht schaden. Aber es ist, die denken das, die meinen das auch wahrscheinlich nicht so ernst, aber mir ist es immer so vorgekommen. Also wenn irgendwas war, alle haben alles gewusst. So ungefähr. Also da immer aufpassen. Dieses nicht an die Welt angleichen ist für uns sehr wichtig. Und das beste Beispiel, vielleicht das radikalste Beispiel, ist eben das Mönchtum. Es gleicht sich nicht dieser Welt an. Die Urchristen hat man erkannt. Nicht indem sie große Schilder hatten, wir sind orthodox. Aber in ihrem Leben hat man sie erkannt. Denn auch das Beten war ja heimlich. In den Katakomben oder in den Häusern. Die konnten keine Prozessionen halten wie wir, wo man da denkt, ah, der ist ja ein Orthodoxer oder so. Sondern am Leben hat man es festgestellt. Seht, wie sie einander lieben. Das war etwas Unerhörtes. So wie es der heilige Dionysius gemacht hat, der den Mörder seines Bruders so sehr geliebt hat, dass er ihn nicht ausgeliefert hat. Also dieses sich nicht der Welt angleichen, in der Tat, das ist in besonderer Weise als Beispiel für sie das Mönchtum. Das sieht man schon an der Kleidung, dass ich nicht so rumlaufen kann wie sie, obwohl ich das früher sehr gerne getan habe. Wenn ich eine Leidenschaft hatte, dann war es die Kleider. War große Leidenschaft. Als Mönch nun kann ich das nicht mehr tun. Als Mönch mit meiner Kleidung falle ich schon auf. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Aber auch das klösterliche Leben in vielfältiger Form, es gibt auch die Einsiedler und so weiter, die Kelioten. Aber auch da, sie gleichen sich nicht der Welt an. Wenn die ganze Welt Angst hat, kommen die Leute ins Kloster und die Mönche sind ganz zufrieden. Da gibt es Erdbeben, da gibt es Kriege, alles Mögliche. Die Mönche bleiben zufrieden. Denn sie wissen, es ist alles in der Hand Gottes. Gott führt und lenkt. Und wenn wir beten und uns reinigen und Gott immer näher kommen, werden wir geheilt und Gott wird seinen Segen austeilen. Und siehe da, wo heute Krieg ist, wird Frieden sein. Und wo ich heute krank bin, werde ich gesund sein. Und wenn ich heute ein Sünder bin, werde ich morgen ein Heiliger sein. Also diese Gelassenheit, sich nicht von dieser Welt, von ihren Ängsten und von ihrer Hektik übermannen zu lassen. Das Kloster ist dafür ein Beispiel. Wir machen bei dem Spiel nicht mit. Wir lassen uns weder belügen, noch verführen durch Medien, noch sonst was. Die Mönche machen da nicht mit. Wir lassen uns von der Genusssucht sozusagen auch nicht mehr übermannen. Der Mönch macht da nicht mit. Und für sie ist es die Chance eben an diesen Mönchtum, einer besonderen Form auf dieser Arche, ein Stück weit das in ihr Leben mit hinüberzunehmen, dass auch sie, zwar nicht als Mönche und Nonnen nun leben, wie wir gesagt haben, aber dieses Ideal mit hineinnehmen in ihr Leben, dass sie ja nicht von der Arche runterfallen. Denn die Gefahr ist immer groß. Der Egoismus führt dazu, die Rechthaberei führt dazu, die krankhafte Kritik führt dazu. Der Teufel, es kann ihm nichts Besseres passieren, dass ich alles kritisch hinterfrage. Wenn ich verliebt bin und fange an, diese Verliebtheit kritisch zu hinterfragen, ist es vorbei. klar. Wenn ich verheiratet bin und fange an, meine Frau oder meinen Mann kritisch zu hinterfragen, warum er mich geheiratet hat, warum er jetzt mir heute Blumen bringt oder warum sie mir heute so ein gutes Essen macht, was sie vielleicht die ganzen Tage nicht gemacht hat oder mein Mann jahrelang keine Blumen gebracht hat und ich fange an, kritisch zu hinterfragen, ist es vorbei. Die Liebe vertraut, sie gibt alles nach, sie verzeiht. Und das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott, zu unserer Beziehung zur Kirche. Und daher war ein großer Schachzug, den der Teufel gemacht hat in den westlichen Kirchen, mit dem Vernunftsdenken auch den Rationalismus und die Kritik hineinzubringen, die historisch-kritische Methode, die Bibel auszulegen. Die ist der Tod der Heiligen Schrift. Deswegen haben die Protestanten heute nichts mehr. Wenn ich sage, die Protestanten, bitte verzeihen, wenn ein Protestant das sieht oder hört. Ich meine nicht alle Protestanten, weil es ja viel zu viele Gruppen gibt. Das hat in der katholischen Kirche zu einer großen Krise geführt, dass heute die Leute sagen, ja, die Bibel kann man ja gar nicht so nehmen, wie sie da ist. Und eigentlich sind das ja mehr Lehrmärchen oder Legenden oder Lehrstücke. Aber das hat Christus gar nicht so gesagt. Dann können wir aufhören mit dem Christentum. Dann ist es vorbei. Ja? Also, zurück zu diesen Wurzeln. Dann komme ich zu meinen Mönchen. Und die lesen die Heilige Schrift, die lesen die Väter und glauben es. Und warum glauben sie es? Weil sie es im Leben erfahren. So wie ich vorhin gesagt habe mit den Reliquien. Die Protestanten haben Probleme, die Katholiken teilweise haben Probleme, die Ungläubigen sowieso. Und der Mönch sagt, warum habt ihr damit Probleme? Ich erlebe jeden Tag die Wunder. Jeden Tag die Wunder. Ich kann kein Problem damit haben. Es ist doch mein Leben, ich sehe es doch. Und zwar sehe ich so, dass es nicht in meiner Fantasie ist, sondern vor mir. Ich sehe heute noch vor mir einen lieben, lieben Freund, der orthodox wurde, vollkommen vergrebst war, vollkommen zum Tode war. Ich nahm ihn mit zum heiligen Raphael vor die heiligen Reliquien. Es war am Nachmittag, am nächsten Morgen war vollkommen geheilt. Diese Dinge sind sowas von sicher, dass es gar nicht um Glauben geht, sondern um Wissen geht. Ich weiß, dass es so ist. Da ich doch jeden Tag erlebe. Ja? Und so muss es in eurem Leben auch sein. In dieser Einfachheit wie die Mönche und Nonnen zu glauben, zu versuchen, das christliche Leben, versuchen, es ist immer ein Versuch, einfach zu leben, zu hören auf Gott, auf die Kirche, auf den geistlichen Vater, in der Familie aufeinander zu hören. Und sie werden ein zufriedenes Leben haben, auch wenn einer mal arbeitslos wird, der andere wird schwer krank. Aber in dieser großen Einfachheit, in diesem Vertrauen auf Gott, wird man in dieser Arche bleiben. Und sozusagen, wie die Griechen sagen, Echiotheos, es gibt Gott. Und wenn wir dann wieder zurückschauen, ins Mönchtum oder in die Urkirche, genau das hat stattgefunden. Es hat dort niemand etwas hinterfragt. Das gab es einfach nicht. Und eine schwere Sünde ist es, in diesem Zusammenhang, dass Sie das wissen, vielleicht wissen Sie das gar nicht, dass man sagt, warum lässt Gott das zu? Diese Sünde ist zu beichten. Weil sie Blasphemie ist. Und warum ist sie Blasphemie? Weil Gott mir nicht Rechenschaft schuldet. Gott ist Gott. Und ich bin sozusagen ein Wurm vor ihm. Und so wenig wie der Wurm daneben sagen kann, warum nimmt mich der Mensch da jetzt weg? Noch weniger kann ich vor Gott sagen, warum lässt du das zu? Nicht nur, dass es eben eine Blasphemie Gott gegenüber ist, weil Gott der Allmächtige und der Große ist und ich mich einfach nur in Liebe unterwerfe, sondern in der Tat, weil es nicht dann auch so ist, dass ich meine, besser zu wissen als Gott, was richtig ist. Denn mit dieser Frage ist auch verbunden, ich weiß eigentlich, das dürfte er nicht zulassen. Es wäre besser, es wäre nicht geschehen. Und das ist furchtbar großer Hochmut. Und der wiederum, dass ich meinen Glauben zerstört, denn mit Stolz hat Gott nichts zu tun. Und daher haben wir heute eine große Krise, denn dieses Denken wird angezogen, und anerzogen unseren Kindern in den Schulen und überall, dieses überkritische Denken. Darunter leidet die ganze Gesellschaft, aber es ist tabu, darüber zu reden, weil man eben dieses alte Ideal der Einfachheit, des Vertrauens, zu dem auch dann der Gehorsam und die Demut gehören und letztendlich das alles die Liebe ausmacht, nicht mehr will. Denn wenn eine Familie gesund ist, ist der Staat gesund, ist die kirchliche Gemeinschaft gesund. Und wenn die alle gesund sind, lässt man sich auch nicht von Bakterien und Viren krank machen. Aber genau das will ja der Teufel, er will uns krank machen. Daher muss er uns trennen, Er muss uns streiten lassen. Wir müssen rechthaberisch werden. Wir müssen egoistisch werden. Ich schaue nur noch auf mich und nicht mehr auf meinen Nachbarn. Helfe dem dann ich nicht mehr, denn alle müssen ja mir helfen. Und so kann der Teufel sein Stück machen. Wir werden schwach, persönlich schwach in unserem Leben. Ich habe gerade gestern gesagt, wir sind dann lebende Zombies. Kennen die ja vielleicht, die Kleinen nicht, Gott sei Dank, aber andere haben vielleicht unsere Zombies gesehen. Also sind lebende Hüllen sozusagen und haben keinen Saft und keine Kraft mehr und keine Freude und keine Motivation mehr. Und dann sitzen wir alle sozusagen da als Christen und sagen, ach, das Leben ist schon schwer und die Kirche ist auch nicht mehr das, was sie war. Ja. Und alles geht dann nieder. Nein, wenn wir auf dieser Arche sind und Christus Alpha und Omega ist und wir Christus lieben wollen und versuchen ihn zu lieben, wird sozusagen auch die Energie, die Kraft, die Motivation zurückkommen. Im Alltag wie auch in der Kirche. Und der Teufel muss verschwinden, denn wo Gott ist, kann der Teufel nicht bleiben. Ich bin manchmal sehr, sehr erstaunt, dass die Leute mehr Angst vor dem Teufel haben als Vertrauen in Gott. Aber es ist mal eigene Geschichte, besonders über dieses Thema zu reden, können wir heute nicht tun. Also, nochmals sozusagen zum Abschluss, denn die Zeit ist ja schon wieder um für den Vortrag. Wir reden hier schon über eine Stunde. Das Mönchtum, das war heute so mein Anliegen, soll für Sie, auch wenn es in unserer Diaspora nicht so existiert, aber im Sinne des Synaxarium, also der Heiligen, die wir lesen, dass man auch vielleicht mal irgendwo in der Heimat in ein Kloster geht. Also dieses Mönchtum ist dafür eigentlich da, dass die Welt sieht, Gott allein genügt. Alpha und Omega ist Gott. Und dass es möglich ist, dass im Leben Gott allein genügt, zeigt eben das Mönchtum. Wir haben einen mächtigen Steuermann, der uns behütet und beschützt. Und das gilt auch für Sie zu Hause, auch für Sie, wenn auch in einer anderen Form, ist Christus Alpha und Omega. Und auch für Sie genügt Christus, genügt Gott allein. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger, denn nur Gott hält uns und nur Gott ist derjenige, der uns führt und stärkt. Bis hin einmal in diesen Hafen, um den es ja geht in unserem Leben. Aber für heute soweit genug. Wir werden ja noch hoffentlich viele Male die Möglichkeit haben, dass wir uns treffen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.